O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. O Haupt, sonst schön gezieret, mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfieret, gegrüßet seist du mir. Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut, das große Weltgewichte, wie bist du so bespeit, wie bist du so erbleichet? Wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Die Farbe deiner Wangen, der roten Lippenpracht ist hin und ganz vergangen, des blassen Todes Macht hat alles hingenommen, hat alles hingerafft, und daher bist du kommen von deines Leibes Kraft. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. Von dir, Quell aller Güter, ist mir viel Gut getan. Dein Mund hat mich gelabet mit Milch und süßer Kost, dein Geist hat mich begabet mit mancher Himmelslust. Ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht. Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, alsdann will ich dich fassen in meinen Arm und Schoß. Es dient zu meinen Freuden und tut mir herzlich wohl, wenn ich in deinem Leiden mein Heil mich finden soll. Ach, möchte ich, o mein Leben, an deinem Kreuze hier mein Leben von mir geben, wie wohl geschehe mir. Ich danke dir von Herzen, o Jesu, liebster Freund, für deines Todes Schmerzen, da du's so gut gemeint. Ach, gib, dass ich mich halte zu dir und deiner Treu, und wenn ich nun erkalte, in dir mein Ende sei. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt, die großen Lieder. Und Manu, ich kann dir schon sagen, ich bin so, so froh, dass wir heute über O Haupt voll Blut und Wunden sprechen. Weil das ist so ein Lied, dazu habe ich ein Verhältnis, das immer ein bisschen schambesetzt ist. Das ist so ein bisschen mein geistliches Guilty Pleasure gewesen bis jetzt. Immer so gedacht.
Oh mein Gott.
Das ist so die Ecke Kitsch, die ich mir noch reserviert habe. Und tatsächlich, also Karfreitag ohne dieses Lied geht nicht für mich. Aber ich habe immer gedacht, eigentlich geht der Text ja auch nicht mehr. Dazu habe ich jetzt ein ganz anderes Verhältnis.
Ah, krass, krass. Ja, ich habe das Lied, ehrlich gesagt, ich habe es gekannt, aber ich habe das, glaube ich, einmal gesungen in einem Gottesdienst. Da haben wir das irgendwie inszeniert, so als altes, traditionelles Kirchenlied. Sonst ist mir das eigentlich völlig fremd gewesen. Und ich muss auch sagen, der Text ist ja natürlich in einem altertümlichen Deutsch auch überliefert. Es gibt, glaube ich, so ein paar Modernisierungsversuche oder so, aber insgesamt ist es natürlich schon eine Sprache auch, die sich nicht unmittelbar aufschließt. Mhm. Und es ist schon ein Text, wie soll ich jetzt sagen, der hat ja schon etwas sehr Schweres. Also
der
so,
hat wirklich was Schweres, das stimmt. Und, ist ja noch spannend, wenn wir über dieses Lied sprechen. Das ist ja eigentlich so ein richtiges Patchwork-Produkt, oder?
Also
da gibt's jetzt nicht einfach einen großen Schöpfer oder eine große Schöpferin dieses Lieds. Geht ja eigentlich zurück auf eine lateinische Hymne, Man hat lange gedacht von Bernard von Clairvaux,
ja.
Aus dem 11. und 12. Jahrhundert wäre es dann gewesen. Tatsächlich ist sie von Arnulf von Löwen aus dem 13. Jahrhundert, aber natürlich total auch in dieser Tradition drin. Und die Melodie, die ist ja viel, viel jünger. Die kommt von Hans Leo Häusler und stammt aus, also Beginn des 17. Jahrhunderts, 1601, glaube ich.
Okay.
War das genau, ja. Und war damals überhaupt, also hatte natürlich gar nichts mit diesem Lied zu tun zunächst, sondern war wirklich so ein Gassenhauer, kann man sagen, so ein Liebeslied. Vielleicht würden wir heute am ehesten so an Schlagermusik denken. War mit dem Text »Herzlich tut mich verlangen« von Christoph Knoll vertont.
Okay, okay, also eigentlich eben so ein Love-Song oder ein genau. Herzschmerz-Song von jemandem, ja. der sich von seiner Geliebten getrennt weiß und jetzt irgendwo im Trennungsschmerz badet. Und das genau. hat man dann umgeschrieben. Emotional berühren sich die Lieder vielleicht sogar. Es hat auch, also der ursprüngliche Text hat offenbar auch eben mit einem gebrochenen Herzen zu tun, mit irgendwie, mit, keine Ahnung, zurückgewiesener Liebe oder zumindest mit einer Leidenserfahrung,
genau.
halt einfach auf der Beziehungsebene.
Ja, auch dort drückt sich so das Schöne, das Warme aus in der Empfindung, wenn man an jemanden denkt und dann gleichzeitig auch die Abwesenheit der Partnerin, die da besungen wird im Original. Jetzt das Lied, wie wir es heute kennen, mit den Strophen, wie wir es heute kennen, das ist dann eigentlich nochmal etwa 35, 40 Jahre später dazu gekommen. Also wir sind so in den 1650er Jahren. Es ist eines der ganz großen Paul Gerhardt-Lieder,
ja.
O Haupt voll Blut und Wunden. Aber wir kennen natürlich aus dem Kirchengesangsbuch dieselbe Melodie nochmal mit einem total anderen Text. Nämlich, wie soll ich dich empfangen?
Ah,
aus der
ja.
Adventszeit, oder?
Das ist ja
genau die gleiche Melodie.
Das ist ja witzig, wie, also das wusste ich halt nicht, weil ich ja wirklich in Sachen traditionellem Kirchenliedern und Liedgut einfach komplett unbefleckt bin. Aber jetzt so in den Recherchen, ich finde das faszinierend, wie man da damals schon umgegangen ist mit Texten und mit Melodien. Das erinnert mich ein bisschen an meine Zeit aus so Techno-House-Zeiten
und
so. Oder auch die Rap-Hip-Hop-Szene, die da die ganzen Geschichten immer alte Dinge resampled. Ja, da werden voll. Dann Fragmente aufgenommen und neu arrangiert, da wird neuer Text dazu. Dann kommt
zum Beispiel Air Symphony von Beethoven ist so ein Beispiel, das immer wieder auftaucht im Hip-Hop oder in der Popmusik.
Ja, ja, ja.
Diese Motive werden da immer wieder durchgespielt. Ist übrigens dieser Melodie schon viel früher passiert, nämlich mit Bachs Matthäus-Passion. Der hat das eingebaut.
Ja.
Also das O Haupt voll Blut und Wunden ist ein Choral, den er übernommen hat in die Matthäus-Passion.
Ja, krass.
Und daher kennen es natürlich auch noch viele, die jetzt nicht am Karfreitag im Gottesdienst sitzen und dort das Lied singen.
Aber man kann sagen, auch mit einer bewegten Vergangenheit ist das Lied dann in der Bearbeitung und mit dem deutschen Text von Paul Gerhardt zu einem der bekanntesten oder sogar zum bekanntesten evangelischen Passionslied überhaupt ja. geworden und findet sich interessanterweise eben dann nicht nur im evangelischen oder reformierten Gesangbuch, sondern auch im katholischen Gesangbuch und zwar schon 30 Jahre nach Paul Gerhardt wurde das ins katholische Gesangbuch aufgenommen. Es wird genau. bei den Mennoniten gesungen, bei den Methodisten ist es im Gesangbuch drin. Also eine sehr, sehr, man könnte sagen, ökumenische Verbreitung hat das ja. Lied gefunden.
Ja. Ja, und spannend ist ja auch immer, welche Strophen dann übernommen werden. Also jetzt im
ja.
katholischen Gesangsbuch hast du nur 4 Strophen drin, die übernommen worden sind. Ich glaube, es sind so die erste Strophe und dann, glaube ich, die Strophen 8 bis 10 noch, wenn ich das recht im Kopf habe. Bei den Reformierten haben wir auch Strophen weggelassen, nämlich die 3. und die 7. Strophe, die ich vorhin vorgelesen habe. Und dann haben wir eigentlich so ein kleines Schrumpf Textchen da. Ursprünglich, muss man sagen, war das Ganze ja eingebettet in einen viel, viel, viel größeren Text, weil das, und das ist eine gute kirchliche Tradition, es gab diese Meditationen, die den sieben Körperstellen Christi folgen.
Ja, genau.
Also es beginnt ja dann so bei den Füßen und endet mit dem Kopf.
Mhm.
Und das Paul-Gerhardt-Lied ist eigentlich eine Nachdichtung eben dieser siebten Station, also des Antlitzes, des Angesichts. Und vielleicht ist das möglicherweise ein Grund, weshalb das jetzt auch für katholische Glaubensgeschwister ziemlich nahe war in der Zeit.
Mhm, mh. Und das hat mich auch erstaunt, dass da so große auch, wie soll man dem sagen, liturgische Komplexe geschaffen wurden, dass man eben wirklich sich auch in dichterisch, poetisch, liedgutmäßig an diesem Leidenstod Jesu abgearbeitet hat, dass man dann, dass diese Lieder auch eben an den Körperteilen oder Gliedmaßen von Jesus, vom Fuß richtet sich der Blick dann empor über die Knie bis zur Seite, zur Durchbohrten, zu den Händen und so und dann immer weiter hoch bis
zum
man
Herz
zum Herzen, ja, bis man beim Angesicht Christi endet und diese Spitze oder dieser Zenit eigentlich dieser Hymnen, der wurde, der hat sich dann so lange gehalten auch als Lied. Paul Gerhardt hat, glaube ich, alle sieben Hymnen umgesetzt, aber die letzte zum Angesicht, zum Haupt voll Blut und Wunden, das hat sich irgendwo kirchengeschichtlich eingeprägt.
Dann. Ich meine, Gerhardt hat hunderte Lieder gedichtet.
Ja.
Und viele davon sind ja auch noch gesammelt, aber das ist bestimmt so eines der ganz großen und bekannten. Das Spezielle ist ja, Gerhardt gilt so als eigentlich einer der reformierten großen Lieddichter, aber hier hat er sich weitgehend an ein sehr mittelalterlich klassisches Schema gehalten.
Ja.
Wenn wir so Motive aufsuchen, dann spielt so diese kontemplative Betrachtung, die du jetzt gerade ausgeführt hast, oder? Also so quasi in der Betrachtung dieses Antlitzes, das man sich verinnerlicht, versinken. Mhm. Dann eine sehr naturalistische Schilderung auch der Leidensmale, die Christus hat und dann eine Passionsmystik, die sich selbst mit dem Gekreuzigten verbindet. Das sind eigentlich alles sehr, sehr traditionelle Motive, die er aufkommen lässt. Ein bisschen variiert er das, indem er eine gewisse Herrlichkeit von Ostern her schon anklingen lässt, aber ich finde das gar nicht so stark da drin. Mhm. Also ich glaube wirklich, das ist so weitgehend, quasi hat das dem Formular Folge geleistet, dass man kannte.
Ja, und das ist ja schon auch das Bemerkenswerte oder vielleicht auch ein bisschen das Befremdliche für unsere Augen oder Ohren, für unser heutiges ästhetisches Empfinden, dass man sich da über 10 Strophen hinweg im gesamten Korpus, Hymnuskorpus über 70, also 7x10 Strophen hinweg, irgendwie am Anblick eines geschundenen und gefolterten Menschen ergötzt oder wie soll man sagen, sich davon bewegen und inspirieren oder keine Ahnung, treffen lässt, das gehört jetzt schon nicht unbedingt zu den bevorzugten Freizeitbeschäftigungen unserer Zeit, dass man das jetzt tun würde. Es sei denn, man würde das jetzt parallelisieren mit irgendwelchen gewalttätigen Filmen, die man da anschaut, aber das hat doch nochmal eine andere.
Das ist nicht dasselbe, glaube ich auch.
Nein.
Was mir aufgefallen ist, als ich mich jetzt endlich mal vertiefter mit diesen 10 Strophen auseinandergesetzt habe und nicht nur mit den 8 Strophen, die wir aus dem Kirchengesangsbuch kennen, ist, dass eine total symmetrische Struktur ergibt, wenn man diese Strophen ein bisschen anschaut. Also diese ganz bekannte Strophe, O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Hohn, O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron. das hat quasi einen Widerhall dann in der dritten Strophe, wo kommt die Farbe deiner Wangen, der roten Lippenpracht ist hin und ganz vergangen, des blassen Todes Macht. Also meine Idee ist quasi, die erste und die dritte Strophe haben ganz eng was miteinander zu tun. Und dann die zweite Strophe, wo es am Schluss heißt, wer hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleiche, so schändlich zugericht, wird wieder aufgenommen in der vierten Strophe. Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Also das ist die zweite Strophe endet quasi mit der Frage, wer hat dir das eigentlich angetan? Und ja, die vierte Strophe beginnt mit dieser unglaublichen Behauptung, die muss uns ja irgendwo quer aufstoßen heute. Das war ich selbst. Ich selbst habe dir das angetan.
Das war meine Schuld, ja.
Genau.
Ja.
Und das geht dann weiter. Also die fünfte Strophe, die hat wieder ganz, ganz viel zu tun mit der achten Strophe. Aber wo ich wirklich so ein Herzstück drin sehe, ist dann die sechste Strophe mit der neunten. Ich will dir das nur mal kurz so gegenüberstellen, weil ich glaube, dass das theologisch ganz, ganz viel austrägt. Sechste Strophe, ich will hier bei dir stehen, verachte mich doch nicht. Von dir will ich nicht gehen, wenn dir dein Herze bricht. Wenn dein Haupt wird erblassen im letzten Todesstoß, alsdann will ich dich fassen in meinen Arm und Schoß. Also die Idee quasi, ich selbst stehe unter dem Kreuz und ich will dich auffangen und bergen, wenn deine letzte Stunde geschlagen hat. Und die kommt, also glaube ich, wird dann nochmal aufgenommen in der neunten Strophe, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir, wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür, wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Pein. Also diese Idee, dass quasi der Beter zunächst unter dem Kreuz steht und den Christus auffängt, die dann zu der Hoffnung führt, dass Christus in der eigenen Todesstunde der sein wird, der Kraft seiner eigenen Angst und Pein, die er erlitten hat, dann den Beter auffangen kann.
Ja, genau.
Das finde ich, das gehört so eng zusammen, das muss fast auffallen, oder?
Ja.
Also
diese gespiegelte Bewegung, das ist ganz sicher kein Zufall.
Und das soll jetzt wirklich kein Wortspiel sein, wenn ich das so sage. Ich glaube, dieses Lied geht ständig über Kreuz. Also es wechselt die ganze Zeit diese Betrachtungsperspektive, also diese Kontemplation, das Versinken in Christus, diese Anschauung Christi in sich selbst drin, dann eigentlich mit der Verbindung zum eigenen Leben und dem eigenen Sterben, das vor Augen steht.
Ja, ja. Und das ist ja ein ganz, ganz starkes Motiv, wenn wir vielleicht jetzt auch ein bisschen zur theologischen Deutung übergehen, weil das Lied, das reizt auch, es reizt irgendwo auch zum Widerspruch oder zumindest weckt das auch Irritationen. Ein starkes Motiv in dem Text ist der Gedanke der Vergegenwärtigung des Leidens Christi. Also dass quasi ihm einerseits wird ja der Blick zurückgerichtet quasi auf ein Ereignis in ferner Vergangenheit. Vor vielen hundert Jahren hat einer gelitten. Aber es wird zurückgeschaut in der Überzeugung, dass dieser eine für uns gelitten hat oder für mich gelitten hat und dass das für mich heute von Bedeutung ist. Darum wird irgendwo dieses Ereignis irgendwo in die Gegenwart geholt. Man vergegenwärtigt sich das Leiden Christi und entdeckt dann irgendwo die Gegenwart Gottes im eigenen Leben. Das ist so, das Lied endet ja beim eigenen Sterben.
Genau.
Und irgendwo kommt jetzt quasi der leidende und sterbende Christus, kommt mir in meinem Leiden und Sterben nahe. So, das ist ein starkes Motiv in dem Lied drin.
Und da finde ich es eben auch sehr originell. Weil Also wir könnten jetzt wieder lange über die Satisfaktionslehre sprechen, ja. Also diese Idee, dass wir Menschen Gott nicht Genugtuung leisten konnten und deswegen Gott selbst an unsere Stelle treten muss, um das Recht und die Barmherzigkeit zugleich zu erfüllen. Also diesen Gedanken, den man vielleicht am vollkommensten bei Anselm von Canterbury ausformuliert findet. Mhm. Aber ich glaube, darüber haben wir schon ein, zwei lange Folgen gemacht.
Yeah.
Wir müssen das, glaube ich, diesmal gar nicht so vertiefen. Viel spannender finde ich, dass Paul Gerhardt hier eine weitere Option anbietet. Also in der Tradition, in der Passionstradition, kennen wir eigentlich drei Muster, die immer aufgefahren werden. Also erstens so dieses erstaunte Fragen, warum hat der Gerechte leiden müssen? Warum hing der Gerechte am Holz?
Ja.
Und dann kommt immer die Deutung, naja, das hat den Grund darin, weil wir eine Strafe verdient haben. Das ist halt so traditionell klassisch. Dann gibt's diese andere Linie, das ist so, welches Ziel hatte denn sein Leiden? Also hatte das einen Zweck? Jetzt nicht nur einen Grund, sondern hatte es auch einen Zweck?
Ja.
Und dann sagt man, damit wir dann keine Strafe leiden müssen.
Ja.
Also quasi, Christus trägt das Strafleiden, das uns treffen müsste, selbst am Kreuz. Und dann diese dritte Variante, was folgt jetzt aus dem? Und das ist dann vor allem auch in der Aufklärung, hat man die ersten beiden ein bisschen vernachlässigt, oder? Frühe Neuzeit Aufklärung. Und ist vor allem auf diese dritte Interpretation gesprungen. Naja, wir sollen Christus danken und eben quasi unser Leben in seiner Nachfolge führen.
Ja.
Und da finde ich jetzt, da liefert Gerhardt einfach mehr. Und deswegen war ich so begeistert von diesem Lied, weil du kannst ihn nicht auf diese drei Positionen festmachen. Alles von diesen drei Ideen kommt auch in seinem Text vor, das würde ich sofort zugeben. Aber die Pointe bei ihm ist doch, dass quasi so etwas wie eine Beziehung etabliert wird. Gerade durch die Compassio, also diese Verinnerlichung des Leidens Christi, entsteht eine Beziehung, die ihn dann nicht einfach nur trägt, um jetzt quasi in Christi Nachfolge zu leben, sondern die ihm Hoffnung gibt, dass Christus derjenige sein wird, der ihn selbst dann in seinen Tod und über den Tod hinaus begleitet.
Mhm.
Und es ist mehr als einfach nur ein Strafleiden, das übernommen wird, sondern es ist wirklich der Gedanke, ich werde nicht alleine sein in meiner Todesstunde, wie Christus nicht alleine ist in seiner Todesstunde, weil ich seiner gedenke.
Ja, ja.
Also und das finde ich, also so dieser Gedanke der Solidarität, den finde ich hier ganz, ganz stark formuliert.
Das ist ja ein Motiv, das offenbar in der auch mittelalterlichen Liedertradition immer wieder auftaucht, dass eben, du hast jetzt Compassio gesagt, dass man sich identifiziert mit dem Leidenden, dass man könnte auch sagen, Empathie zeigt mit dem Leidenden, dass in Liedern ein Stück weit der Liedsingende oder die Singenden sich bewegen lassen vom Leiden Christi so. Mhm. Und du sagst jetzt, in dem Lied passiert das einerseits, aber es geht dann einen Schritt weiter, dass was du mit dieser Überkreuzbewegung beschrieben hast, also einerseits komme ich dem leidenden Christus näher, aber andererseits schöpfe ich dann in der Nähe des leidenden Christus, schöpfe ich irgendwo die Hoffnung, dass dieser Christus auch mir in meinem Leiden nahe kommt.
Und weißt du, ich glaube, das Verrückte ist, es ist mehr als einfach eine Hoffnung. Also eine Hoffnung hätte wieder so was Kausales, also so quasi, weil ich Christus nahe gekommen bin in seinem Leiden, wird auch er mir nahe kommen. Also so quasi wie errette die Gläubigen, weißt du, so ein bisschen.
Ja, ja, ja.
Und hier finde ich aber passiert etwas viel Innerlicheres, nämlich eine getroste Zuversicht, dass ich werde sterben können, wenn ich in meiner letzten Todesstunde quasi an diesen Christus in seiner Kreuzesnot denke.
Mhm.
Und ich verstehe jeden, der jetzt sagt, ja, aber was hilft mir das? Also, wozu, oder? Wozu?
Ja.
Aber ich glaube, dass das letztendlich etwas festhält, was wir so nicht erklären können. Also ich glaube, dass das nicht eine einfache Antwort sein kann, damit du weißt, dass du nicht alleine bist, weißt du, oder irgendwie sowas. Ja. Sondern ich glaube, das setzt eine ganze Beziehung zu diesem Christus voraus. Und die Compassio ist nicht quasi eine Abkürzung, mit der man bequem stirbt. Ich glaube, das wäre echt zu wenig, sondern ist quasi das Ergebnis eines Lebens, das man mit diesem Christus gelebt und verbracht hat und dann merkt, auch in meiner Todesstunde habe ich ihn noch bei mir.
Mhm.
Ich glaube, das ist eigentlich die Pointe und das ist dann eben keine Aussage, kein Grund, sondern vielleicht so etwas wie ein ganz starkes Gefühl, dass das Weitertragen möglich ist.
Ja, aber warum kommt mir der Text dann doch so eigenartig fremd vor? Oder habe ich das Gefühl, das mag ja jetzt alles stimmen und das ist vielleicht auch irgendwo für einen Seelsorger im Altersheim ganz wichtig weiterzugeben, aber irgendwo ist mir das ja alles sehr fern, so diese Auseinandersetzung mit dem, also das ist jetzt auch nicht etwas, was mich nachts wach hält, die Frage, werde ich mal in Frieden sterben können? Ich will ja jetzt zuerst mal leben und ans Leiden und ans Sterben denke ich eigentlich ganz selten und nur, wenn ich von außen dazu gezwungen werde. Und ich habe das Gefühl, es ist ja auch gesellschaftlich jetzt, habe ich so den Eindruck, der Tod und auch das Leiden ist weitgehend aus dem öffentlichen Bewusstsein gedrängt. Wir leben so in einer, ein Stück weit in einer ästhetisierten Welt, in der die Dinge schön sein müssen, auch in einer schon programmatisch, vielleicht auch schon pathologisch irgendwie, wie soll man sagen, optimistischen Welt vielleicht, in der zumindest Leute gefragt sind, die Lebensfreude ausstrahlen und ganz sicher nicht jetzt sich durch besondere Leidensbereitschaft auszeichnen oder das jetzt toll finden, sich irgendwie mit seinem Leiden.
Wenn, dann beim Sport, oder?
Ja, gut. Die Ausnahmen sind ja immer interessant, aber ich denke jetzt einfach laut und frage mich, warum lese ich dieses Lied und habe das Gefühl, es ist total aus der Zeit gefallen. Und zwar nicht nur, weil ich den dahinterstehenden Satisfaktionsgedanken vielleicht nicht mehr teile, selbst wenn man den zur Seite lässt und sagt, ja, man muss den gar nicht so stark machen. Selbst dann noch habe ich das Gefühl, das ist jetzt kein Lied, das am Radio läuft und man singt unter der Dusche mit oder so.
Ich glaube, das hat ganz viel mit Kontext zu tun.
Ja.
Also, wenn du dir vorstellst, wie alt bist du jetzt?
45, ungefähr.
Also, es war so das Alter, in dem Paul Gerhardt sein Theologiestudium beendet hat, also sein Examen gemacht hat. Mhm. Der hat lange studiert, musste auch immer arbeiten nebendran und hat unheimlich viel geschrieben schon in der Zeit. Aber so mit 44, 45 hat er seine erste Pfarrstelle angetreten.
Mhm.
Also wurde er ordiniert. Und in der Zeit konnte er schon auf ein Leben zurückblicken, in dem er Geschwister verloren hat, in dem er in ganz jungen Jahren, also mit gleich 12 und 14 Jahren seine Elternteile verloren hat.
Ja.
Es war eine Zeit, die geprägt war vom 30-jährigen Krieg. Die Pest hat gewütet. Also der Tod war total allgegenwärtig.
Ja.
Und als Gerhard zum Beispiel nach Berlin kam, auf seine Pfarrstelle, das war wirklich direkt nachdem die Pest getobt hat, da war Berlin einfach halb leer. Also da haben vor der Pest gut 12.000 Menschen gelebt und nach der Pest keine 5.000 mehr.
Ja, krass.
Und dann da hat der Tod wahrscheinlich ein ganz, ganz anderes Gewicht im Alltag und im Leben.
Ja.
Und wir leben natürlich da schon stark in einer Zeit, in der man den Tod zurückdrängt, so weit wie es nur irgendwie geht. Und wir alle halten uns irgendwie bei Laune, indem wir sagen, naja, am Schluss finden wir sicher irgendeinen Weg, dass es schnell geht und nicht wehtut. Und bis dahin wollen wir immer die beste Version sein, die wir sein können oder irgend so ein Scheiß. Aber der hat halt in einer Welt gelebt, wo wirklich ständig gestorben wurde.
Ach, verrückt.
Und also
das da hast du ja, im ganzen Umfeld hast du ja keine Familie getroffen, hast du konntest in kein Haus gehen, in dem nicht Leute ihre Eltern, ihre Kinder, ihre Geschwister verloren haben.
Das, und ich meine, das ist ihm ja auch passiert. Also Gerhard hatte 5 Kinder und ein einziges hat ihn überlebt. Und seine Frau, die etwa 15 Jahre jünger war wie er, ist auch vor seinem Tod gestorben. Also es waren wirklich noch Biografien, in denen Menschen mehr verloren haben, als wir wahrscheinlich je ertragen würden. Also wenn du das vorstellst, wenn du ein Kind verlierst heute, dann ist das wirklich so etwas vom Schrecklichsten, was ich in meinem ganzen Bekanntenkreis kenne.
Ja.
Und er hat 4 von 5 Kindern verloren. Und er hat seine Eltern verloren, als er selbst ein Kind war. Weißt du, und das sind, ich glaube, da hast du ein ganz, ganz anderes Verhältnis zum Tod.
Ja, das, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Kontext, ein sehr wichtiger Zusammenhang auch, um irgendwo zu verstehen, aus welchen Fragen und auch existenziellen Nöten heraus ein solches Lied geschrieben wurde und wo es auch hinein spricht. Heute ist irgendwie, also nicht, dass heute nicht mehr gestorben würde, also jeder Mensch, also die Todesrate ist immer noch bei 100%, aber es wird länger gelebt, es wird anders gestorben und es ist schon keine Standarderfahrung mehr, dass irgendwie jede Mutter halt irgendwie eines der Kinder bei der Geburt verloren hat oder dass man, es ist ja eher so, dass wenn so tragische Geschichten, das kenne ich jetzt auch jetzt so aus meinem Umfeld, wenn solche Geschichten passieren, Eltern ihr Kind verlieren, man weiß kaum, wie man damit umgehen soll. Man spricht dann unter vorgehaltener Hand, die haben ein Kind verloren und man weiß, darf ich das jetzt ansprechen oder ist das noch zu nahe oder wie darf man jetzt darüber reden? Es ist eine Befangenheit da im Umgang auch mit Menschen, die irgendwie vom Tod oder von Leiden überrascht wurden. Ja. Das war jetzt zu Gerhards Zeiten eigentlich eine Standarderfahrung.
Ganz genau, ganz genau. Und man kann sich ja dann auch mal kritisch fragen, also ich verstehe schon, oder, dass man fremdeln kann mit diesem Text und sich so fragt, ja, was hat das jetzt mit mir und meinem Leben zu tun und soll ich da jetzt wirklich an den leidenden Christus denken, weißt du, so etwas.
Ja, ja.
Und auf der anderen Seite denke ich, vielleicht wäre es gut, wir würden manchmal etwas ernsthafter und bewusster an das Sterben und den Tod denken. Jetzt gar nicht aus irgendeiner frommen Perspektive nur, sondern weil ich glaube, dass wir ganz viel Energie damit verbringen oder aufbrauchen, um uns genau von diesem Gedanken abzulenken.
Ja.
Also, und die Werbung ist ja voll mit wunderschönen, fitten 70-Jährigen, von denen du denkst, ja, denen geht's ja mega gut und alle stellen sich dann irgendwie vor, dass sie vom einen auf den anderen Moment in ganz kurzer Zeit sterben und nicht mehr da sind und ja.
Ja, aber, ja, aber das wir hat, kommen jetzt gerade diese, sorry, wenn ich dich unterbreche, wir kommen diese Apps in den Sinn, diese Freeletics-Apps oder was auch immer, Fitness-Apps, wo man dann einstellen kann, also nicht, dass ich damit arbeiten würde, dass nein, das traue ich mir nicht zu, aber wo man dann einstellen kann, zu welcher Alterssparte man gehört und so die 60 oder 65 plus, die sehen genau gleich aus wie die 30-Jährigen, einfach mit grauen Haaren.
Und Bart.
Ja, genau.
Das ist doch immer der... Ja, so. Genau. Und ich glaube, da wird es uns, auch mir, manchmal wirklich gut tun, diesen Tod und das Sterben mehr vor Augen zu haben. Weil, also ethisch würde es deswegen gut tun, weil es helfen würde, vielleicht Prioritäten klarer zu sehen. Und mehr den Blick offen zu haben für das, was wirklich zählt. Das wäre jetzt nur das Ethische. Das andere, was ich aber eigentlich fast noch wichtiger finde, ist, dass ich glaube, dass diese Todesverdrängung, die wir leben, irgendwo auch zu einer Gottesverdrängung geführt hat. Mhm. Ich meine, das kennen die meisten, oder? In Momenten, wo es brenzlig wird, wo ein lieber Angehöriger schwer krank ist, man selbst eine schier hoffnungslose Diagnose hat, etc., da wird Spiritualität plötzlich wieder ein Thema.
Ja.
Aber meistens haben wir es dann gar nie eingeübt. Es war überhaupt nie präsent, sondern es ist einfach die nächste Technik, das nächste Tool, das wir jetzt nehmen und anwenden und irgendwie mit uns selbst und der Trauer oder dem Schicksal klarkommen müssen. Und da finde ich bei Gerhard einfach viel, viel mehr Tiefe.
Mhm.
Und du hast gesagt, ja, der Satisfaktionsgedanke, ja, dieses Antlitz und so, das ist alles fremd. Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch ein unglaublicher Gedanke, dass derjenige, der Himmel und Erde gemacht hat, die Menschen so lieb hat, dass er sich selbst für sie hingibt.
Mhm.
Und natürlich wollen wir das nicht mehr mit einem Opfer und mit Blut und einer Kreuzigung und sowas denken, aber sich vorzustellen, dass diesem Allergrößten mein Leben, meine Biografie nicht zu klein ist, als dass er alles dafür geben würde, das finde ich unglaublich. Und ich glaube auch, das ist etwas, was sich einem dann ehrlich gesagt nicht erst in den letzten 5 Minuten erschließt. Sondern da hilft es wahrscheinlich schon, im Leben immer wieder Punkte zu haben, wo man sich das vergegenwärtigen kann.
Ja, ja. Also ja und Amen dazu. Und doch, Stefan, weckt das Lied bei mir, und da würde ich jetzt doch gerne noch drauf zu sprechen kommen, weil es weckt bei mir halt auch eigentümliche Gefühle, auch Abwehrreaktionen aus, weil ich so eine gewisse, wie soll ich dem jetzt sagen, sehr zugespitzt ausgedrückt, könnte man sagen, so eine Leidenspornografie.
Leidenspornografie?
Ja, so im Auge hab oder befürchte, dass es in diese Richtung gehen kann oder dass man das Lied in die Richtung verstehen kann. Also ich will dir sagen, wo ich dem so ein bisschen begegnet bin, damit du das besser verstehst. Ich habe mich erinnert, wenn ich das Lied lese, den Text lese oder das Lied höre, dann kommt mir halt The Passion of Christ in den Sinn. Dieser Kinofilm, das ist über Jahre hinweg, ist es der erfolgreichste R-rated, also restricted Film ab 18 gewesen aller Zeiten. Und zwar, weil es einen unglaublichen Hype gab um diesen Film. Das ist ja der von Mel Gibson produziert wurde. Es gab einen Wahnsinnshype bei den amerikanischen Evangelikalen und auch bei den hochreligiösen, erwecklichen, pietistischen, freikirchlichen Christen in unseren Breitengraden. Ich habe an dem Hype auch teil gehabt, damals als Pastor. Da wurde uns dann gesagt, jetzt kommt ein Film und der zeigt das ganze Leiden, die ganzen Grausamkeiten, die der Herr Jesus für uns ertragen musste, und der kommt in die Kinos. Und wenn es je eine Gelegenheit gab, Menschen mit dem Evangelium in Berührung zu bringen, dann jetzt, oder? Ja, ja. Und dann wurden wirklich Verwandte und Bekannte, Fremde und Leute auf der Straße eingeladen. Gemeinden, Kirchgemeinden haben Kinos gemietet en masse. Also ich weiß von zig Gemeinden, die Kinos eigens gemietet haben, um Vorstellungen anzubieten von The Passion of Christ. Ich weiß auch, dass Leute, die ich gut kenne, mit einem ganz sensiblen Gewissen und mit ganz sensiblen Wahrnehmungen, die sonst eigentlich überhaupt nur quasi
würden sich nie solche Gewaltfilme anschauen.
Die schauen,
oder?
Die schauen nur Katzen
noch
wie
keinen Film für über 18
die,
gesehen.
Die schauen nur Videos, die mit Knetmasse oder Katzenvideos. Und solche Leute haben sich um ihres Glaubens willen verpflichtet gefühlt, diesen Film nicht nur durchzusitzen, sondern nicht wegzuschauen, selbst bei den grausamsten Szenen. Und da gab's so ein bisschen, ich habe das Gefühl gehabt, also nicht im Moment, sondern in der nachträglichen Reflexion dieser Geschichte, habe ich das Gefühl gehabt, da war irgendwie so eine gewisse sadomasochistische Leidenspornografie mit im Spiel, irgendwie dieses dieses Motiv, ich muss mir und ich muss den anderen die Grausamkeiten dieses Foltertodes so anschaulich wie möglich vor Augen führen, ja, um das irgendwie mitzuleiden, um davon getroffen zu sein und dann erst quasi die Einsicht zu haben, meine Sünde hat diesen Jesus ans Kreuz genagelt und hat diese Geißelungen und alles verdient. Und weißt du, das ist so dieses...
Das ist natürlich eine total kaputte innere Bewegung, oder wenn man das so macht.
Das zieht dich dann natürlich wahnsinnig runter und es ist dann... Es hat fast etwas Aggressives gegen sich selbst dann, weißt du, wenn man das...
Ja, voll. Und also das finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Also ich finde das wirklich furchtbar und will auch gar nicht sagen, das ist irgendwie etwas, was uns fehlen würde oder so. Das meine ich auf gar keinen Fall. Ich finde das ist so ziemlich den blasphemischsten Film, den ich kenne. Ich habe den auch gesehen, aber ich finde wirklich nichts Gotteslästerliches, also nichts, was gotteslästerlich ist, was ich je gesehen habe, dass das mich irgendwie gestört hätte. Aber dieser Film hat wirklich meine religiösen Gefühle verletzt. Das meine ich ernst. Weil du hast vorhin das Wort Pornografie verwendet. Mhm. Es war für mich wirklich unerträgliche Nahaufnahme von Kitsch, von Projektionen, die da passieren. Ein Teufel, der noch auftaucht. Es war alles irgendwie darauf getrimmt, hey, wir sind jetzt super authentisch, genau so war's und wir sprechen auch noch Aramäisch. Und dann ist aber der ganze Film voll mit einer einzigen Deutung, nämlich, das hat er alles für dich gemacht und das musst du jetzt einsehen, schau mal, die haben eben den ganzen Rücken aufgerissen etc. Mhm. Das fand ich furchtbar und total entstellend auch.
Ja, es ist ja auch wirklich... fast schon grotesk gewaltsam umgesetzt. Ja. Also da hängen ja wirklich die Fleischteile runter an diesem geschundenen Christus. Also
und das ist aber jetzt etwas, was ich wirklich in diesem Text eigentlich nicht finde.
Okay, ja.
Sondern der kommt eigentlich davon her, dass dieser Christus ja eigentlich der machtvolle Herrscher über die ganze Welt wäre. Mhm. Dass sein Angesicht edel ist. Und also das wäre quasi wie das, was erwartet wird. Und jetzt wird es konterkariert. Wie konnte das passieren, dass dein Haupt voller Blut und Wunden ist? Warum ist dein Gesicht erbleichet? Weißt du, so das.
Ja.
Also all diese Dinge sind, glaube ich, hier nicht darauf angelegt, jetzt uns zu erschrecken oder irgendwie Bilder zu liefern, von denen wir sagen, jetzt kann ich aber nicht mehr einschlafen. Mhm. Sondern ich glaube, das kommt von einem Wissen darum her, dass der, ich sage das jetzt mal so platt, oder? Der Allergrößte, nämlich Gott himself, wird gedemütigt und durch den Dreck gezogen. Ja. Und dann findet sich tatsächlich diese Deutung, warum passiert das? Ja, wegen mir, das haben wir ja auch schon angeführt. Aber das Großartige ist doch, dass in diesem Gebet, würde ich halt sagen, ist es, sich eigentlich der Beter ja in der Erkenntnis, dass er daran schuld ist, ja wieder an diesen Christus selbst wendet. Also diese vierte Strophe ist ja nicht nur, ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast, sondern der nächste Satz ist ja dann gleich, schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat, gib mir um mein Erbarmer den Anblick deiner Gnade. Und da glaube ich, dass wir noch nicht ganz erfasst haben, was da passiert. Und das ist etwas ganz anderes als bei Mel Gibsons Passion of Christ. Mhm. Weil hier geht es doch darum, ich fühle mich schuldig und als einer, der sich schuldig fühlt, wende ich mich an den, dessen Leid ich verursacht habe. Also quasi nicht, ich anerkenne, da ist jemandem etwas Schlimmes passiert und ich bin schuld und deswegen muss ich mich niederwerfen. Das wäre Mel Gibson, das wäre Passion of Christ. Also quasi, gib auf, das hast du verursacht, jetzt gehorche Gott quasi, oder? Aber hier ist es doch ganz anders. Hier führt es doch in eine Beziehung. Also bitte weis mich jetzt nicht ab, ich brauche dich, mein Sterben soll mit dir sein, ich hätte dich auch gerne aufgefangen, es tut mir leid, dass dir das passiert ist. Ich finde, hier ist ganz viel Solidarität mit drin.
Ja.
Also quasi so diese Ungerechtigkeit, die wahrgenommen wird in dem, was ihm passiert, spüre ich hier viel stärker als diesen Selbsthass, der dann einfach sagt, okay, und jetzt muss ich mich halt selbst hingeben und einfach alles tun, was der liebe Gott will.
Ja, ja. Weil das, also ich müsste da noch mehr drüber nachdenken, ob mir die Unterscheidung, die du jetzt gemacht hast, wirklich einleuchtet. Ich habe das Gefühl, so diese ein bisschen gewaltverherrlichende Lesung ist immer noch eine mögliche Lesung des Paul Gerhardts Liedes, aber es ist vielleicht nicht die naheliegendste und ganz sicher nicht die gesündeste. Und ich finde, ich habe das so vor Augen gehabt im Umfeld dieses Passion-Films, wie das ungesund sich dann auch wenden kann. Und was mir gerade einfällt, es gibt ja auch in der feministischen Theologie wurde das ja auch oft stark gemacht, dass man gesagt hat, es gibt eine Form der Leidensverherrlichung, die eben dann gegenwärtige Unterdrückungsverhältnisse eigentlich nur bestärkt.
Zum Beispiel diese ganze Spiritualisierung der Armut ist ja auch so ein
Thema, oder? Ja, oder dass dann quasi, ich weiß nicht mehr, wer das gebracht hat, aber dass dann zum Beispiel eine Autorin hat dann geschrieben von Begegnungen mit Frauen, die von ihren Männern geschlagen werden und die sagen, seit sie die Tiefe des Leidens Jesu erfasst haben, können sie die Schläge ihrer Männer viel besser ertragen. Oder so. Oder irgendwie eine Frau, die erzählt, dass sie als Mädchen von ihrer Mutter immer wieder gekämmt wurde und dann hat sich der Kamm in den Haaren verfangen und die Mutter hat dann einfach die Haare runter, die Strähne runtergerissen und die Tochter hat gesagt, das tut mir aber weh, Mama. Und sie hat dann gesagt, ja, Christus hat viel mehr gelitten und so. So diese. Ja,
das ist aber alles ganz furchtbar. Und da finde ich aber, ist das Gerhardt-Lied wirklich nicht auf derselben Ebene.
Ja.
Weil, Ich probiere es nochmal so als krasse Gegenüberstellung. Passion of Christ endet doch damit, was musst du jetzt tun, wenn du das gesehen hast? Du musst dein Leben Jesus übergeben, oder quasi so.
Ja.
Oder könnte man schon so sagen, das wäre so der Plan. Du schaust dir das an, merkst, Jesus, nein, was ist da passiert? Und jetzt musst du dein Leben Jesus übergeben und ein guter Christ werden.
Ja, es ist wirklich so dieses, es soll dieses Gefühl auslösen, was habe ich getan, was habe ich verursacht? Genau. Es ist ja sogar so, dass Mel Gibson als gläubiger Katholik offenbar mit seinen eigenen Händen die Nägel eingeschlagen hat in dem Film. Also er hat quasi, er wollte als Regisseur, ist er da im Film natürlich nicht, man hat ihn nicht gekannt, aber seine Hände haben quasi diese Nägel eingeschlagen, eben auch als Versinnbildlichung, ich habe diesen Christus gekreuzigt. Genau. Und deshalb sollte ich mich jetzt ihm auch hingeben.
Ja, so. Und ich glaube, der erste Teil, ich habe Christus gekreuzigt, das ist diesem Lied hier gar nicht fremd. Aber die Alternative dazu ist dann, also quasi das, was daraus folgt, ist ganz anders als bei Passion of Christ. Hier geht es nämlich darum, dass ich nicht sage, oh Jesus, ich lade dich in mein Leben ein, alles war ganz schlimm, was ich bis jetzt getan habe, übernimm du die Regie, das wäre so Mel Gibson, oder? Sondern hier geht es darum, erkenne mich, mein Hüter, mein Hirte, nimm mich an. Also es ist nicht einfach, ich lade jetzt Jesus in mein Leben ein und alles wird super, sondern quasi derjenige, der zu Unrecht leidet, den bitte ich jetzt, mich anzunehmen. Und zwar in seinem Leiden drin. Das ist der riesige Unterschied, finde ich. Also nicht, weil du gelitten hast und ich hätte leiden sollen, folge ich dir jetzt, sondern weil du gelitten hast, kann ich dich bitten, dass du dich meiner erbarmst und mich annimmst. Das ist etwas ganz anderes,
finde ich. Ja.
Also das hat viel mehr damit zu tun, dass ich mich solidarisiere und bitte, zu dem zu gehören, der hier leidet und nicht zu dem zu gehören, der triumphiert und der in der Welt alle Punkte macht etc.
Und das wäre für dich dann auch, wir haben ja letztes Mal schon zum Schluss so ein bisschen den Sitz im Leben verortet, das wäre für dich auch der Sitz im Leben dann, der Punkt, der sich deiner Meinung nach übertragen lässt auf unsere
Also ich meine, so Sitz im Leben ist, es ist natürlich das Karfreitagslied überhaupt. Ja. Also da gehört es bestimmt immerhin. Ja. Ich finde aber, dass es auch einen starken Platz hätte in dieser Memento Mori-Tradition. Also das Bedenke, dass du sterben musst. Und das ist ja was, was man so klassischerweise am besten sich am Morgen vergegenwärtigt, wenn man aufsteht.
Das finde ich
wirklich einen guten Gedanken, weil dann ist alles, was im Tag noch folgt, nicht mehr ganz so gewichtig.
Mhm.
Also angesichts dessen, dass du sterben musst, ist es plötzlich nicht mehr so wichtig, ob die Currysoße beim Mittagessen Zucker drin hat oder nicht.
Also weißt du, ja.
Und da sehe ich einen mega starken Sitz im Leben, wenn man so will. Und für mich ist es ein Lied, das ich mich bestimmt daran erinnern werde, wenn es mir vergönnt ist, so ein bisschen ruhig zu sterben. Also damit meine ich, wenn ich quasi noch darüber nachdenken
genau,
kann,
was nicht
jetzt
aus passiert dem Leben gerissen
und ich plötzlich wirst, ja. aus dem Leben gerissen werde, dann würde ich sehr gerne an die Strophe 9 und 10 denken.
Ja.
Und ist auch etwas, wo ich halt schon finde, ohne dass ich das jetzt erklären kann oder gute Gründe dafür habe, sind das Bilder und sind das Verse, in denen ich ungeheuer viel Trost finde.
Mhm.
Also diese Idee, quasi dann nicht alleine zu sein, sondern dieses Bild bei sich zu haben, da spürst du jetzt einen kleinen Pietisten in mir.
Ja.
Also dieses Bild von Christus, den ich an mich drücken kann, das finde ich wahrscheinlich so eins der, ja, nein, das ist für mich das bedeutendste und wichtigste Bild, wenn ich über meinen Glauben nachdenke.
Ja, also das geht mir nicht viel anders. Ich würde natürlich auch sagen, dass die jetzt gerade die letzte Strophe des Liedes die ist, die mich am meisten trifft oder anrührt oder am meisten Resonanz auslöst, auch für mich, dieser Trost im Tod und dieses einfach dieses Bewusstsein, ich habe in Christus einen Gott, der Leiden kennt, einen Gott, der nicht aus luftiger Höhe irgendwie zuschaut, wie wir uns da auf Erden bewegen und reüssieren oder auch nicht, sondern der mitten unter uns kommt und der selbst Leiden bis zum Tod, bis zur Gottverlassenheit kennt.
Genau.
Das ist tatsächlich etwas, auch wenn man es nicht immer so ganz, ganz treffsicher artikulieren kann, aber das ist etwas, das mich anrührt und wo ich auch das Gefühl habe, dieser Gott kommt mir irgendwie nahe.
Ja.
Und ich habe mindestens die Hoffnung, dass ich das auch in meiner letzten Stunde noch so erfahren kann.
Ja.
Wer so stirbt, der stirbt wohl. Also wer will das nicht? Wer will nicht wohl sterben? Also ich.
Genau. Ja. Und ich glaube auch, dass das hat. Also ich glaube, das hängt ganz fest davon ab, in welcher Tradition man aufwächst. Für mich gab es nie diesen Gott, vor dem ich Angst haben musste und mich schuldig fühlte vor ihm.
Mm.
Also ich habe quasi diese Verletzung nicht, zu denken, eigentlich hasst mich Gott und es steht alles auf Messers Schneide.
Ja.
Also das habe ich nicht mitgekriegt, weder als Kind noch als Jugendlicher. Und deswegen hat das für mich halt irgendwo eine Fremdheit, die das Lied auslöst, so mit diesem, ja, zum Teil schon fast sehr direkten, manchmal auch plumpen Satisfaktionsgedanken.
Mhm.
Aber der verstärkt dann eigentlich nur die Schönheit dieses Trosts zum Schluss.
Ja.
Und ich kann das Lied für mich überhaupt nicht auflösen, sondern es bleibt eine ästhetische Erfahrung, würde ich sagen.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, ein allzu kopflastiger, theologisch differenzierter oder reflektierter Zugang zu dem Lied würde vieles, was das Lied auslösen kann oder bewegen kann, eher wieder verdecken, glaube ich auch.
Ja.
Ja.
Und was schon bleibt theologisch, und das ist mir wirklich wichtig, es geht nicht darum, wie ich den Herrn Jesus in mein Leben einlade. Es geht nicht darum, wie ich dem lieben Gott mein Leben übergebe oder irgendwie sowas. Das ist alles nicht hier drin. Also dieses ganze evangelikal Verbrämte spielt hier wirklich noch keine Rolle, sondern es geht darum, wie Christus seinen Weg zu mir findet und in dieser Beziehung Sterben für mich möglich wird. Glaube ich, das ist wirklich die Perspektive dieses Lieds. Und das ist weit, weit weg von Mel Gibson und all dem Furchtbaren, das dir da in den Sinn kommt.
Also glaube ich, wir wissen. Okay. Ja, gut, das ist aber eine schöne Zielgerade. Ihr Lieben, das war ein irgendwo herausforderndes Lied, das wir heute besprochen haben, aber auch ein sehr bekanntes, und uns interessiert natürlich auch, was ihr für Erfahrungen gemacht habt mit Passionsliedern, mit diesem speziellen Lied, wo euch das begegnet ist und wo ihr Dinge vielleicht ganz anders seht. Schreibt uns auf contact@reflab.ca oder auf sozialen Medien, wo wir diese Folge posten werden. Nächste Woche geht's weiter mit einem sehr schönen Lied,
muss ich sagen. Großer Gott, wir loben dich.
Ja, und das kenne ich jetzt sogar nicht nur vom Hörensagen, sondern habe das schon zigmal selber gesungen, auch in jungen Jahren.
Wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin eine gute Woche und gebt euch Sorge. Tschüss zusammen.
Tschüss.